herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Betriebsgrün, der Podcast für unternehmerischen Klimaschutz des Verbands Klimaschutzunternehmen und des Unternehmensnetzwerks Klimaschutz. Am Mikrofon sind
Florian Weißfanger
und Stefanie Porno. Heute widmen wir uns dem Thema nachhaltige Handwerkskonzepte. Unser heutiger Gast ist Timothy Vincent, Steinmetz- und Steinbildhauer sowie Nachhaltigkeitsmanager. Mit seiner Steinbildhauerei bekennt er sich zum Leitprinzip nachhaltiger Entwicklung und will dabei mitwirken, dass bei der Ausführung handwerklicher Arbeiten und Dienstleistungen möglichst kein Beitrag zur Umweltzerstörung und Menschenrechtsverletzungen geleistet wird. Wie sich ökonomischer Erfolg und auf der anderen Seite ökologische und soziale Ziele die Waage halten und welche Verantwortung das Handwerk für den Klimaschutz übernimmt bzw. übernehmen muss, darüber möchten wir heute sprechen. Hallo Timothy, schön, dass du da bist.
Hallo in die Runde. Ich freue mich auch, dass ich dabei sein darf.
Wir freuen uns sehr, dass du deine Anstrengungen im nachhaltigen Handwerk vorstellen möchtest. Bevor wir aber in das Thema deep diven, magst du dich unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht einmal kurz vorstellen und erzählen, wer du bist und was du als Steinbildhauer eigentlich genau machst?
Ja, mein Name ist Timothy Vincent. Ich bin Steinbildhauer in dem schönen Wetter an der Ruhr, habe eine Teilzeitgesellin und wir arbeiten handwerkliche Objekte und Grabmale aus Naturstein, aus Naturwerkstein, den wir in Deutschland bzw. maximal aus dem europäischen Wirtschaftsraum akquirieren.
Ja, vielen Dank für die Vorstellung deiner Person und deines Handwerksbetriebs. Dazu gleich anschließend ganz allgemein. Magst du kurz deine Sicht mit uns teilen, warum es so wichtig ist, dass sich Handwerksbetriebe aktiv für den Klimaschutz engagieren?
Ja, das aktive Engagement bezieht sich ja nicht nur auf die Handwerker, sondern letztendlich auf alle Unternehmen, die irgendeinen Beitrag dazu leisten, unsere Gesellschaft mit Gütern oder Produkten zu versorgen. Letztendlich ist es so, dass jeder Handwerker, um jetzt mal aufs Handwerk speziell darauf zu sprechen zu kommen, natürlich aufgerufen ist, zu schauen, wie gehe ich mit meinen Mitarbeitern um oder wie sieht meine Lieferkette aus? Welche Energieform benutze ich zur Produktion, damit eben mal dieser Impact, den man generell hat, minimiert wird, weil die Auswirkungen unseres unternehmerischen Handelns vor allen Dingen ja immer eklatanter werden. Das sehen wir ja auch in den ganzen Nachrichten, die wir mittlerweile auch tagtäglich über die Medien bekommen.
Jetzt habe ich auf deiner Website deines Betriebs gelesen, dass dein Unternehmen sich seit der Gründung vor mehr als 20 Jahren zum Leitprinzip nachhaltiger Entwicklung und dem Prinzip der Verantwortung im Handwerk bekennt. Dazu würde ich gerne von dir wissen, wie haben sich die Nachhaltigkeitsbemühungen im Laufe der Jahre entwickelt und welchen Einfluss hatte die Tradition des Handwerks auf deine Entscheidungen im Bereich des Klimaschutzes?
Ja, ich habe mich selbstständig gemacht 2003 unter der Prämisse, mehr Handwerklichkeit und vor allen Dingen auch regionale Materialien zu verarbeiten. Das war ein bisschen gegen den Mainstream, weil die technische Entwicklung natürlich auch vom Steinmetzhandwerk nicht Halt machen. Das heißt, eben vermehrt die Grabmale werden immer mehr mit Maschinen hergestellt. Und ich hatte meinen Betrieb dann so aufgestellt, dass ich mich als Steinmetz so verstehe. Der Steinmetz steht am Stein und verkauft keine Handelsware. Und habe dann gesagt, ich möchte viel mehr traditionelle Kerntätigkeiten des Steinmetzen in meiner Arbeit zu implementieren und dem Kunden natürlich auch entsprechend verkaufen. Dann auch, weil wir hier in Wetter direkt neben dem Herdecke situiert sind. Das heißt, dort gibt es einen Steinbruch mit dem schönen Ruhrsandstein. Ich habe dort im Ruhrsandsteinbruch 5 Jahre gearbeitet und da auch letztendlich die Liebe quasi zum handwerklichen Tun und zu diesem Gestein dann gefunden. Die Kerntätigkeiten eines Handwerks sind natürlich Kulturtechniken, die unsere Gesellschaft ausmachen. Deshalb sind sie ganz nah am Menschen. Und wenn der Mensch mehr am Stein oder am Produkt arbeitet, ohne vermehrten maschinellen Impact, ist das natürlich sowieso erstmal ein Beitrag zum Klimaschutz, weil es nicht so energieintensiv ist. Im weiteren unternehmerischen Handeln habe ich natürlich geschaut, wie sieht denn der umweltmäßige Beitrag meines Handelns denn weiterhin aus? Und ich habe dann 2014 habe ich eine Initiative gegründet, die Initiative Handwerk mit Verantwortung, aus der ich dann mit weiteren Handwerkern einen Verein gegründet habe, und zwar Handwerk mit Verantwortung e.V. Und dieser Verein sollte die Suche des Kunden nach nachhaltigen Produkten erleichtern. Es waren circa 30 Handwerker dort im Verein als Mitglieder, und zwar verschiedene Gewerke, Goldschmiede, Schneider, Zimmerer, Steinmetz natürlich, Holzbildhauer. Und wir konnten leider nach Corona die Ressourcen nicht mehr bündeln und dann hat sich der Verein 2021 aufgelöst. Allerdings war der vor allem durchaus mit Erfolgen geprägt. Also wir haben doch die eine oder andere Nominierung oder auch Preise dafür gewonnen, weil wir einfach diese fundamentale Ausrichtung auf Nachhaltigkeit im Handwerk immer unter Beweis gestellt haben, im Sinne von, dass es funktioniert und dass der Kunde auch darauf anspricht.
Mhm. Prima. Kannst du auch noch konkret darauf eingehen, welche Maßnahmen dein Handwerksbetrieb bereits ergriffen hat, um nachhaltiger zu arbeiten?
Ja, über diesen Weg habe ich, wie gesagt, die Akquise des Materials ist für mich ganz herausstellend. Also es ist so, dass laut einer Studie der Verbraucherschutzorganisation Eternitas, die sich mit dem Verbraucherschutz in Bestattungsfragen auseinandersetzt, circa 85% der in Deutschland gestellten Grabmale aus Fernost kommen. Demgegenüber habe ich mich entgegengestellt, um zu sagen, ich möchte ganz gerne sichere Materialien für meine Kunden bereitzuhalten, nur Materialien verkaufe, die aus dem europäischen Wirtschaftsraum kommen, weil da gehe ich immer davon aus, dass also Menschenrechtsverletzungen nicht stattfinden, zumal ich auch aus diesem großen Portfolio auch nur ausgesuchte Steine benutze, die die Art und Weise meiner Gestaltung auch unterstützen. Dann ist es so, dass die Fertigung, wir verwenden also keine fossilen Brennstoffe, weder für Heizung noch für die Energiebereitstellung, sondern wir arbeiten mit Ökostrom, haben eine 10 Kilowatt Peak PV-Anlage auf dem Dach und ja, versuchen da natürlich auch letztendlich uns so aufzustellen, dass wir unsere Abfälle natürlich entsprechend entsorgen, Wertstoffhöfe und vor allen Dingen, dass wir alte Grabmale recyceln. Das heißt also, wenn auf Kundenwunsch können wir dann eben halt die Steine umarbeiten, die wir hier entweder schon abgeräumt haben oder die der Kunde uns dann bereitstellt, weil er eben halt noch ein altes Grabmal hat, in Anführungsstrichen. Man kann einen Stein, der 300 Millionen Jahre alt ist, nicht als alt bezeichnen, wenn er 30 Jahre auf dem Friedhof gestanden hat. Und ja, das ist so die Dinge, die wir so generell in unserem Unternehmen machen. Und natürlich ist so, dass auch das Miteinander innerhalb unserer Belegschaft natürlich auch ja den Nachhaltigkeitsgedanken oder auf den Nachhaltigkeitsgedanken einzahlt, im Sinne von, wie sieht denn eigentlich die Chemie in unserer Belegschaft aus, wie gehen wir miteinander um, also das heißt flache Hierarchien, informelle Gespräche, die Möglichkeit meiner Mitarbeiter, also meiner derzeitigen Mitarbeiterin natürlich auch in die Arbeitsabläufe auch mitzureden und auch ein Stück weit mitzubestimmen, was jetzt Gestaltung anbetrifft und solche Dinge.
Wie recycelt man einen Grabstein?
Das Recyceln eines Grabsteins ist total einfach. Letztendlich ist es ist ja so, meistens ist es so, man hat eine Beschriftungsfläche und der Stein hat eine gewisse Dicke und dann gibt es eine Rückseite. Die einfachste Form ist natürlich, weil die meisten Grabsteine oft als aus einer Sägetranche, aus einer definierten Platte gearbeitet sind, dass man den Stein einfach umdreht, die Rückseite benutzt, vielleicht noch die Kanten bearbeitet und die Oberfläche bearbeitet, eine Schrift dann einhaut oder eine Schrift aufsetzt, wie auch immer. Das ist das Einfachste und auch das Schnellste. Dann ist es natürlich auch möglich, dass man den Stein so komplett umarbeitet, dass man die Form ändert und Ornamente dort hineinbringt oder ausarbeitet, wie auch immer. Also es ist der Gestaltung erstmal so keine Grenze gesetzt, außer eben halt die Grenze der Maße des vormaligen Materials. Also man darf jetzt nicht, nur weil es ein Grabmal ist, denken, das wäre was anderes als eine gekaufte Tranche. Ne? Das ist also alles das Gleiche. Das heißt also letztendlich nicht ad ultimo zu recyceln. Letztendlich kann man natürlich auch Platten daraus arbeiten, wie auch immer. Der Steinmetz hat eigentlich immer schon Steine umgearbeitet. Bis zu dem Zeitpunkt, wo die Liebe in Anführungsstrichen dann zu den fernöstlichen oder zu den Importmaterialien entdeckt wurde, weil die natürlich wesentlich günstiger waren. Man hatte damals als Ballast in den Schiffen hatte man die großen schweren Steine, die großen schweren Blöcke. Und irgendwann ist jemand auf die Idee gekommen, diese Blöcke dann auch zu fair und bearbeiten. Und da das eben neue Steine waren, die man hier so in den 60er, 70ern nicht gesehen hatte, hat man dann angefangen, okay, wir bearbeiten die. Und dann ist natürlich der Markt entsprechend groß geworden, weil derjenige, der damit angefangen hat, hatte erstmal ein Alleinstellungsmerkmal. Danach wurde eine Massenware daraus. Diese Massenware sollte natürlich dann auch günstig hergestellt werden. Das geschah in Fernost und unter den Arbeitsbedingungen, die stellenweise immer noch dort herrschen. Ja, es gibt mitunter, wenn man jetzt Steine abbaut, kann es sein, dass wir einen offiziellen Bruch dort finden, der auch von mir aus auch zertifiziert ist. Nach Win-Win, Fairstone Win-Win oder nach EGIP oder nach Certifix. Aber es gibt auch viele wilde Brüche, die im Umkreis dieses zertifizierten Steinbruchs dann immer noch arbeiten. Und diese ganze Wertschöpfungskette, die ist leider Gottes da nicht menschenrechtskonform. Das darf man eben halt so sehen. Und 2018 durch Professor Bayerle von der Universität Duisburg wurde eine Länderliste erstellt, sodass eben halt Steine aus 4 Ländern, Indien, China, Vietnam und ja, noch ein Land, dass deren Steine hier nur zertifiziert auf die in Nordrhein-Westfalen zertifiziert auf die Friedhöfe dürfen. Und dort ist auch nur ILO 182 zertifiziert, sprich schlimmste Form der Kinderarbeit. Allerdings gibt es eigentlich Kernarbeitsnormen. Es gibt so diese ILO 8. Das heißt, dort ist auch Diskriminierungsverbot, Versammlungsfreiheit, Zwangsarbeit, Schulknechtschaft und solche Dinge, die sollen dadurch ausgeschlossen werden, die sind nicht zertifiziert. Und oftmals ist Kinderarbeit auch ein Ergebnis von, also nicht die Ursache, sondern eher ein Resultat von weiteren Menschenrechts- und arbeitsrechtlichen Verletzungen, wie zum Beispiel Zwangsarbeit und Schulknechtschaft. Ja, wenn die Eltern ihre Kinder nicht in die Schule schicken können, weil sie eben halt arbeiten müssen, weil sie eben halt noch in Schulknechtschaft sind, beim Steinbruchbesitzer oftmals, dann resultiert daraus auch Kinderarbeit. Ja, und wenn man jetzt sagt, okay, das ist jetzt das emotionalste Thema und es darf kein Blut am Stein sein, bla bla bla, heißt das ja noch lange nicht, dass der Stein sauber ist. Ja. Richtig ist natürlich, was auch der Kunde wissen muss, ist, es gibt eigentlich in der modernen Grabmalherstellung in Fernost keine Kinderarbeit. Das stimmt. Ja, also das Grabmal, was man hier kauft, ist nicht durch Kinderarbeit irgendwie beschmutzt. Allerdings ist es so, dass in der Steinherstellung, in der Grabmalherstellung, man darf ja eben halt nicht nur das Produkt sehen, sondern muss ja die komplette Wertschöpfungskette innerhalb des Steinbruchs erkennen oder auch sehen, ist es so, dass im Umfeld dieser ganzen Produktion letztendlich diese Kernarbeitsnormverletzungen stattfinden. Und damit ist es natürlich so, dass dadurch das Grabmal in Anführungsstrichen beschmutzt ist. Ne? Also man kann dem Stein nicht böse sein, aber letztendlich, wenn die Wertschöpfungskette eben halt eine Menschenrechtsverletzung inhärent hat, dann ist eben halt der Stein eben halt auch menschenrechtsverletzt, wenn man so möchte. Und das darf man nicht verkennen. Und oftmals ist es so, dass leider Gottes der Konsum und die Konsumhaltung hier im globalen Norden so ist, das Produkt ist doch okay. Und wenn irgendwo was stattfindet, dann habe ich da nichts mehr mit zu tun. Und auch nur, wenn es am Rande ist. Und das finde ich immens schade. Und ich find das auch intransparent, dass es nicht so gehandhabt wird, dass man eben halt über die komplette Wertschöpfungskette aufklärt, sondern nur über Teilbereiche, die dem Konsum förderlich sind. Das ist nicht gut. Aber glücklicherweise ist es so, dass der Konsument, der Einkäufer oder der Käufer immer kritischer wird. Nur auch da, diese kritische Haltung kann nur genährt werden durch transparente Informationen von den Unternehmern. Deshalb finde ich das ganz wichtig, dass jeder irgendwo einen Nachhaltigkeitsbericht schreiben soll und muss, damit jeder weiß, okay, wo ist er schlecht, wo ist er gut, wo ist er auf dem Weg. Ja, ich meine, das Schlechte kann man ja auch letztendlich zum Guten wandeln. Das darf man ja nicht vergessen. Es gibt ja keine 100%ig nachhaltigen Unternehmen. Mein Unternehmen ist ja auch nicht 100% nachhaltig. Man kann ja immer nur im Komparativ nachhaltig werden. Also immer nachhaltiger, mehr nicht. Und dann immer am besten zum Zustand von gestern. Ja, das halte ich für wichtig, dass man immer sagt, okay, ich habe gestern mein Bestes gegeben und heute gebe ich auch wieder mein Bestes und das ist besser als gestern. Ne? Und das ist das Wichtigste überhaupt. Ja.
Und kann man sagen, dass heutzutage mehr Steine recycelt werden als in der Vergangenheit? Oder gibt es da so eine Art Trend, dass da ein anderes Bewusstsein vorhanden ist mittlerweile?
Also das Bewusstsein ist schon durchaus da, nur es machen noch zu wenige Steinmetzen. Es ist auch leider so, dass vom DNV, also vom Deutschen Natursteinverband, wird auf der einen Seite gesagt, Natursteinrecycling ist total gut, keine Frage, aber auch nur dort, wo es sich lohnt. Und die Frage ist immer, wann lohnt es sich? Ich denke mir, das Maß darf nicht immer der monetäre Aufwand sein, sondern man muss einfach schauen, wir haben das Material, dann müssen wir es halt umarbeiten. Ja, aber auf der anderen Seite sind natürlich die Steinbruchbesitzer auch immer ganz, ganz froh, wenn deren Material, was sie abbauen, natürlich auch in den Markt hineinkommt. Wenn man immer mehr recycelt, geht natürlich weniger Material von denen in den Markt. Also auch da darf man nicht verkennen, dass es eine gewisse lineares Wirtschaften ist und nicht unbedingt auf den Kreislauf einzahlt, es sei denn, man sagt jetzt, Downcycling gehört zum Kreislauf. Ja, man kann ja aus jedem Stein immer noch Schotter und Packlage machen. Nur man kann aus einem Fassadenstück oder aus einem Grabmal, welches einmal zu Schotter verarbeitet wurde, kein Grabmal mehr machen. Ja, das und das. Das Schöne ist, es gibt Ansätze, zum Beispiel was Beton anbetrifft, dass dort natürlich versucht wird, Recyclingbeton herzustellen, was auch gut ist, weil es gibt immer weniger Sand. Und Zement in der Herstellung ist auch total schwierig, aber auch das ist immer noch in den Ansätzen, ist es immer noch in den Kinderschuhen. Ja. Aber generell halte ich es immer für sinnvoll, weil es ist ja auch letztendlich, es ist man kann auch sagen, dass dadurch ziemlich viele Innovationen angeschoben werden, weil man sich einfach Gedanken machen muss darüber, wenn alles endlich ist, wie können wir eben halt verhindern, dass wir die Endlichkeit erreichen. Dann
toll, was ihr hier für Anstrengungen alles unternehmt in diesen Bereichen. Kannst du im Detail beschreiben, welche Schritte du unternommen hast, um die Idee der Short-Distance-Economy umzusetzen? Kurz zur Einordnung für unsere Hörerinnen und Hörer. Mit der Short-Distance-Economy ist hier die handwerkliche Fertigung von lokalem Gestein im Vergleich zu importierten Materialien aus Fernost gemeint. Dazu gleich anknüpfend zwei Fragen. Wie wichtig sind diese Maßnahmen für deine nachhaltigen Praktiken? Und wie sieht die Umweltbilanz dieser Entscheidung aus?
Ja, diese Strategie der Short Distance Economy, die bezieht sich ja nicht nur auf die Akquise oder das handwerkliche Arbeiten von lokalen Materialien, sondern Short Distance Economy hat natürlich auch was mit der Tradition zu tun. Das heißt also, traditionell ist das Handwerk natürlich in der Maßproduktion und nicht in der Massenproduktion beheimatet. Dann hat natürlich das handwerkliche Tun in der Short Distance Economy mit Reparatur zu tun. Das heißt, die Möglichkeiten der Antiquitäten von morgen. Die Bildung gehört natürlich auch dazu. Das heißt, Ausbildung, Weiterbildung. Hier ist im handwerklichen Tun ist der Mensch der Wissensträger und hat Technik vielleicht als Assistenzsysteme, aber wird eben mal nicht als Assistenz der Technik gesehen. Und was nochmal wichtig ist, dass natürlich in der Short Distance Economy eine Dezentralität und auch kleine Produktionseinheiten da sind. Kleine Produktionseinheiten dezentral bedeutet, dass also auch mehr Arbeitsplätze dadurch bereitgestellt werden. Die lokale Versorgung wird dadurch natürlich mehr sichergestellt und kleinere Produktionseinheiten sind wesentlich flexibler und haben flache Hierarchien. Also letztendlich ist es so, dass die Short-Distance-Economy neben dem lokalen Handeln und neben den lokalen Wertschöpfungsketten, wie gesagt, die Tradition, die Reparatur, die Bildung, die Technik und die Dezentralität noch beinhaltet. Also das Ganze auch in Klimaschutzfragen nur auf geringe oder kurze Lieferketten zu minimieren oder zu reduzieren, das wäre jetzt falsch. Generell ist es so, aber letztendlich trotzdem, um jetzt nochmal auf den Impact, was Klimaschutz anbetrifft, zu kommen, ist das herausragend natürlich, dass bei lokalen Lieferketten der Transport natürlich ganz klar zum Tragen kommt. Und wenn wir jetzt den Transport innerhalb Deutschlands mit dem Transport der Materialien aus Fernost vergleichen, ist es so, dass also 60 Mal geringer die CO2-Emissionen oder Treibhausgasemissionen in Deutschland gegenüber denen aus Fernost ist. Also 60 Mal geringer. Und das ist natürlich schon ein immenser Impact.
Nun hast du ja einen kleinen Handwerksbetrieb, über den wir bereits schon einiges erfahren haben. Gerne möchte ich von dir ganz allgemein wissen, welche Herausforderungen siehst du für Handwerksbetriebe, aber auch bei Kleinstunternehmen generell, die sich stärker für den Klimaschutz engagieren möchten?
Die größten Herausforderungen für einen Handwerksbetrieb sind natürlich die fehlenden Ressourcen, die Zeit und natürlich das Personal. Und mitunter auch das Wissen, wie geht das, und auch das Wissen um die Dringlichkeit, dass es gehen muss. Das heißt also, letztendlich ist es für viele Menschen ziemlich ambitioniert, nach einem anstrengenden Arbeitstag, der sich ja oftmals im Kleinstbetrieben so um die 12 Stunden bis 14 Stunden am Tag und dann auch 6 Tage in der Woche dreht, da sich nochmal um Dinge zu bemühen, die eigentlich auf dem Markt erstmal so keine Resonanz bekommen. Das heißt also, es zeichnet sich monetär nicht ab. Und es ist erstmal so, dass man ziemlich intrinsisch motiviert sein muss, um das Ganze umzusetzen. Nichtsdestotrotz, wenn wir einen kurzen Blick in die Zukunft werfen, ist es so, dass niemand drumherum kommen wird, sich also damit auseinanderzusetzen, dass er sein Nachhaltigkeitsengagement systematisiert und auf einen Zukunftsmarkt ausrichtet, weil sonst würde er sich selber aus diesem Zukunftsmarkt aussortieren.
Jetzt bist du ja Mitglied in verschiedenen Berufsverbänden und Organisationen. Ihr hattet auch einen Verein, wie wir gerade vorhin erfahren haben. Du bist ja auch studierter Berater für Nachhaltigkeitsmanagement und hast dich ja auch selbstständig gemacht in diesem Bereich. Magst du uns vielleicht dazu mehr darüber erzählen, wie diese Mitgliedschaften dazu beitragen, deine Kenntnisse und dein Engagement im Bereich des Klimaschutzes und der Nachhaltigkeit zu erweitern. Sprich, wie profitierst du von solchen Partnerschaften und wie tragen sie zum Erfolg deines Unternehmens bei?
Ja, zum einen bin ich derzeit Mitglied in der Bildhauer Innung Hagen und bin dort ehrenamtlicher Kassenwart. Allerdings ist es so, dass die Innungsarbeit jetzt nicht groß auf mein Nachhaltigkeitsengagement oder auf den unternehmerischen Erfolg einzahlt. Die größten zum unternehmerischen Handeln hatte eigentlich meine Vereinsarbeit als Vorsitzender des Vereins Handwerk mit Verantwortung. Und zwar war es so, dass ich durch mein Engagement in diesem Verein habe ich als erster Steinmetz begonnen, eine Berichterstattung nach dem Deutschen Nachhaltigkeitskodex zu verfassen, also 2015. Ich habe dann noch 2017 eine GWÖ-Gruppe, eine Regionalgruppe gegründet hier in Wetter und habe auch meine GWÖ-Bilanz geschrieben und die Zertifizierung nach dem ZNU-Standard nachhaltiger Wirtschaft war 2019. Warum habe ich das Ganze gemacht? Ich habe es deshalb gemacht, um dieses ganze Wissen, diese Erfahrung, die ich bei diesen Handlungen bekommen habe, in den Verein hineinzutragen, um die weiteren Mitglieder dann auch ja zu motivieren, dieses Engagement mitzutragen und auch nachzumachen. Das heißt also, als Best Practice ein gutes Vorbild zu sein. Den Nutzen, den ich daraus gezogen habe, war, dass ich dadurch diese losen Enden, die ich eigentlich in den ersten 10 Jahren meiner unternehmerischen Tätigkeit als Steinmetz ja eigentlich so im Raum habe flattern lassen, eigentlich dadurch habe bündeln können und auch die besser systematisieren und strategisieren können. Und davon profitiere ich jetzt, das mache ich jetzt seit 11 Jahren, habe jetzt noch in diesem Jahr, also Anfang des Jahres, meinen 5. Nachhaltigkeitskodex geschrieben. Der ist derzeit in der Prüfung im Büro Rat für nachhaltige Entwicklung oder DMK-Büro. Und ja, das heißt also etwas, ist für mich ein Teil meines Stakeholder-Dialoges, wenn ich so sagen möchte, also meines Anspruchsgruppendialoges. Ich gehe also raus, transparent raus und zeige Menschen, die es bewerten können, wie ich wirtschafte und dort bekomme ich dann eine entsprechende Resonanz.
Jetzt hast du es schon eben angesprochen, dein Handwerksbetrieb ist ZNU-zertifiziert. Welche Rolle spielen denn Zertifizierungen und Labels für deinen Betrieb im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit und Umweltschutz?
Ja, generell ist es so, also diese, ob das Labels, Zertifizierung, Awards oder Nominierung sind, ist es ein Teil meines Anspruchsgruppendialoges. Das heißt also, ich mache mich transparent gegenüber diesen Juries oder gegenüber Menschen, wo ich denke, dass sie es bewerten können und erhalte von ihnen dann eine Bewertung, und die für mich dann letztendlich auch immer ausschlaggebend ist, dahingehend, ob ich weiterhin noch auf dem Weg der nachhaltigen Entwicklung befinde oder welche Bemühungen ich vertiefen sollte und was ich lieber sein lassen sollte. Und wichtig ist natürlich auch für mich, wenn ich Erfolge habe, dass das auch, ja, auch ist immer eine gute Nachricht wert und unterstreicht natürlich dann auch letztendlich meine Verlässlichkeit und meine Qualität auf dem Weg der nachhaltigen Entwicklung meines Betriebes. Ist also auch für den Kunden wichtig. Zumindest sehe ich das so, dass es für den Kunden wichtig ist, weil der Kunde immer sensibler wird, was seine Konsumentscheidung anbetrifft und er letztendlich auch vielleicht die erste Unternehmenshürde durch meine Zertifizierung und auch meine Erfolge eben auf dem Weg der nachhaltigen Entwicklung vielleicht genommen bekommt und dadurch den Einstieg ja in ein Gespräch mit mir vielleicht eher findet.
Ich würde noch mal gerne etwas genauer auf den ZNU-Standard eingehen. Ein kleiner Einwurf meinerseits, der ZNU-Standard nachhaltiger Wirtschaften ist von der Universität Witten-Herdecke, für unsere Hörerinnen und Hörer, die nicht aus der Region kommen. Kannst du uns vielleicht einmal kurz erläutern, was dich genau dazu bewegt hat, sich für diesen ZNU-Standard zu entscheiden und welche konkreten Schritte hast du unternommen, um diesen Standard zu erfüllen?
Ja, der ZNU-Standard ist der erste und einzige ganzheitliche Nachhaltigkeitsstandard, der auch extern zertifiziert werden kann. Das heißt also, es ist so, dass der ZNU-Standard also durch verlässliche oder auch anerkannte Prüfungsinstitute wie TÜV oder DEKRA zertifizieren, extern zertifiziert wird. Um den Einstieg in den Standard zu bekommen, ist es wichtig, dass man dieses Nachhaltigkeitsmanagementsystem für sich erstmal transparent macht und schaut, welche Möglichkeiten das eigene Unternehmen bietet, dieses auch zu implementieren. Diese Implementierung wird hinterher dann auch vom Auditor geprüft. Das heißt also, um auch letztendlich die Dinge nochmal anzuführen, die wir gerade schon besprochen haben, Lieferkettenmanagement, der Umgang mit den eigenen Mitarbeitern. Das Schöne ist, im Audit werden auch die Mitarbeiter interviewt vom Auditor. Also letztendlich stellt immer einen Abgleich dar zwischen dem Ist-Zustand und dem Soll-Zustand, also Ist-Zustand des Unternehmens mit dem Soll-Zustand des ZNU-Standards und seiner Anforderungen. Zur Implementierung des Nachhaltigkeitsstandards in meinem Betrieb musste ich folgende Maßnahmen ergreifen. Und zwar war es ganz wichtig zu wissen, welche Anspruchsgruppen überhaupt einen Blick auf mein Unternehmen haben, beziehungsweise welche Anspruchsgruppen nehme ich mit meinem Unternehmen ins Visier. Dann war es wichtig, eine Wesentlichkeitsmatrix zu erstellen. Das heißt also, die Ansprüche der Standard, der Anspruchsgruppen letztendlich über die Relevanz des unternehmerischen Handelns auf einer Matrix darzustellen und daraus dann letztendlich Ziele und Maßnahmen herauszuholen, um zu schauen, welche Themen werden wichtig in der Zukunft, sodass mein Handeln als Unternehmer auch letztendlich auf einen Zukunftsmarkt einzahlt, der nachhaltig ist und nicht, dass ich mich völlig verfahre im Sinne von, okay, ich will aber jetzt nur Profit und ich will auch nur monetären Wohlstand und verfolge eigentlich gar nicht, ja, den Anspruch der Gesellschaft, in einem nachhaltigen Rahmen leben und weiterleben zu können.
Jetzt hast du schon, ich glaube, relativ deutlich gemacht, wie wichtig dir in deinem Betrieb Transparenz ist, auch im Thema Kundenkommunikation. Wie informierst du deine Kunden denn über die Bemühungen und wie reagieren die darauf? Und hat dein Engagement vielleicht auch Einfluss auf die Gewinnung von weiteren Kunden, Geschäftspartnern?
Zuerst ist es natürlich wichtig für jeden Handwerker, dass er erstmal im Internet zu finden ist. Das heißt, er sollte auf jeden Fall eine eigene Website haben, wo er zumindest über ein Firmenporträt aufzeigen kann, hier bin ich und die Dinge mache ich. Also auf meiner Internet-Website kann man auf jeden Fall die Leitprinzipien, die ich formuliert habe für meinen Betrieb, kann man dort einsehen. Mein nachhaltiges Engagement und natürlich auch die Erfolge, die ich über die Zeit letztendlich erreicht habe. Und auf der anderen Seite ist es so, dass ich natürlich in jedem Kundengespräch entsprechend auch meine Haltung dahingehend klar mache, das bietet eigentlich die Beratung, weil oftmals ist es so, welche Gestaltung in welchem Stein. Viele Gestaltungen können in vielen Gesteinen ausgearbeitet werden, allerdings ist es so, dass ich nicht alle Gesteine anbiete und das zieht natürlich dann eine Erklärung von meiner Seite aus nach sich, welche Steine ich anbiete und welche ich aus welchen Gründen nicht anbiete. Das Schöne ist, dass es für die meisten Kunden immer wichtiger wird und dass die Ausführungen, die ich dadurch auch dem Kunden auch letztendlich gebe, dass die für ihn auch immer richtiger werden und auch dazu beitragen, dass die Entscheidung, beziehungsweise die Konsumentscheidung oder die Kaufentscheidung oftmals dann in Richtung ein nachhaltiges Produkt fällt. Die nicht nachhaltigen Produkte, in Anführungsstrichen, beziehungsweise Produkte, die ich aus Fernost oder wie auch immer, die werden von mir nicht angeboten. Das ist auch etwas, wo ich stellenweise auch meinen Kunden mit Fragezeichen über dem Kopf dann sehe, wenn ich sage, die und die Materialien, die wir jetzt gerade sehen, die kann ich Ihnen leider nicht anbieten. Ich habe Alternativen bei der Werkstatt oder in der Ausstellung und die müssen wir uns dann dort angucken. Dann kommt natürlich immer generell die Frage, ja, aber warum? Und das ist dann so für mich natürlich dann der Einstieg, die Gründe zu benennen, weshalb ich mich dazu entschieden habe, nur europäische bzw. lokale Materialien zu verkaufen, ohne jetzt den globalen Markt bedienen zu wollen. Es ist für den Kunden, und das ist etwas, was sich herausgestellt hat, für den Kunden wird es immer wichtiger oder ist es vor allen Dingen ziemlich wichtig, dass er weiß, unter welchen Arbeitsbedingungen zum Beispiel das Grabmal für den verstorbenen Sohn oder für die Mutter gefertigt wurde. Ist für ihn nicht schön zu wissen, wenn er dann merkt, okay, das ist zwar ein zertifiziertes Material, aber die ökologischen Bedingungen oder auch die menschenrechtlichen Bedingungen, die waren nicht so richtig top.
Mhm, klar, selbstverständlich. Jetzt habe ich abschließend noch eine Frage, die wir eben unsere Gäste stellen, nämlich welchen Tipp möchtest du Unternehmen allgemein geben, die den Weg Richtung mehr Unternehmensverantwortung mit Blick auf den betrieblichen Klimaschutz gehen wollen?
Mein Tipp ist natürlich der, erstmal proaktiv zu sein. Das heißt also, die Verantwortungsübernahme nicht auf die lange Bank zu schieben. Es steckt nämlich in dem Wort Unternehmen, steckt nämlich schon das zukunftsorientierte Handeln mit drin. Es sollte jedem Unternehmer wichtig sein, dass die Reaktionen oder seine Reaktionen auf die Herausforderungen des Klimawandels ganz, ganz klar beobachtet werden und diese Reaktionen natürlich auch bewertet werden vom Kunden, vom kritischen Kunden vor allen Dingen, von den Banken und vor allen Dingen auch von den Versicherungen. Da gibt es das Stichwort Sustainable Finance. Das heißt also, dass die Banken immer mehr Kriterien aufstellen werden. Wichtig, also mein Tipp wäre, dass sich der Unternehmer oder das Unternehmen nachhaltig aufstellt. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass er anfängt, sich damit auseinanderzusetzen, wie kann ich mich auf dem Weg der nachhaltigen Entwicklung begeben? Das bedeutet, dass er anfängt, selbst Rechenschaft zu legen, wo zahle ich ein und wo zahle ich noch nicht ein. Wer proaktiv mit System auf die nachhaltige Entwicklung einzahlt oder wer die Herausforderungen des Wandels im Blick hat und sich an den 17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen orientiert, wird ein zukunftsfähiges Unternehmen schaffen und ein Garant für eine solidarische Gesellschaft sein.
Prima, ja wunderbar, das sind doch tolle Tipps. Vielen Dank, lieber Timothy, für die Beantwortung all unserer Fragen und die interessanten Einblicke in deinen nachhaltigen Handwerksbetrieb. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht, sich mit dir darüber auszutauschen.
Ja, ich bedanke mich auch, dass ich dabei sein durfte. Vielen Dank.
Vielen Dank auch an unsere Hörerinnen und Hörer fürs Anhören dieser Folge. Selbstverständlich würden wir uns sehr freuen, wenn Sie beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Alles Gute und bis bald.